Staat, Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe des Podcasts Staat, Sex, Amen. Wir haben so eine, ja, ganz kleine Winterpause gemacht von 6 Wochen.
Ja, genau. Wir haben uns ja gedacht, weil wenn die Bundesliga schon keine Winterpause mehr macht, ne, sondern gleich am 2. Januar anfängt, weiter Fußball zu spielen, also quasi parallel zur Vierschanzentournee, haben wir gesagt, machen wir dafür die Bundesliga-Winterpause.
Genau.
Und starten jetzt wieder durch.
Und wir haben eine Pause, die eines Harald Schmidt würdig gewesen wäre, würde ich sagen, oder?
Absolut.
Zumindest da
gibt es eine kleine Parallele.
Mehr nicht. Ich habe dir was mitgebracht.
Ich habe dir was mitgebracht.
Ich will dir jetzt in jeder Folge, will ich dir was mitbringen.
Das ist total toll, ja, weil ich dir auch was mitgebracht
total
habe.
Total gut.
Und dann würde ich das in Zukunft auch machen.
Sensationell.
Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe dir meine Lieblingsmeldung der Stunde mitgebracht.
Ach, weißt du was?
Na?
Ich auch.
Verrückt.
Also als wenn wir es abgesprochen
haben. Pass auf. Na? Überschrift: Polizei sprengt illegale Domino-Runde in Hannover. Ich zitiere: Kurz vor Mitternacht beobachtete eine Polizeistreife das seltsame Besuchertreiben. Die Spieler saßen bei Tee und Häppchen. Und jetzt kommst du.
Eine illegale Domino-Runde.
Ja, eine illegale Domino-Runde wegen Corona.
Was
ja?
hätte Al Capone dazu gesagt?
Ich mag besonders das Wort sprengt. Ne? Ja. Du sprengst ja normalerweise, sprengst du? Blindgänger sprengst du oder Schleuserbanden
oder,
vielleicht.
Oder so eine Terrorbesprechung, so Beladenstafelrunde und dann geht man da rein und sprengt die. Also natürlich jetzt nicht wortwörtlich, sondern...
Na, auch manchmal auch wortwörtlich.
Ja,
ne? Also
gut,
es kommt drauf an.
Ja, stimmt.
Also damals in nicht Jalalalalalabad, sondern in, wo war das nochmal?
Da.
In Dings.
In da, wo da...
Wie hieß das denn noch?
Ich weiß es nicht mehr.
Also die große Frage ist natürlich jetzt, wenn die Domino-Bande jetzt ausgehoben ist, wie wird die Domino-Bruderschaft auf diese Aggression der Staatsmacht reagieren? Ja.
Mhm.
Bricht jetzt so ein Domino-Bandenkrieg aus vielleicht oder so, ja? Oder du weißt ja, dass Domino-Spieler zu allem fähig sind, ne? Und wenn die unter Druck stehen,
ja.
Und was macht jetzt der geheime Bund der Skatbrüder, ja? Wo das jetzt denen an den Kragen gegangen ist. Oder die Mau-Mau-Mafia, Christian. Kommen die jetzt in den Kanasterknast?
Nicht schlecht.
Meine Lieblingsmeldung der Stunde.
Nicht schlecht. Das ist Bridge over Troubled Water für die Bridge-Freunde, ne?
So, was hast du denn?
Du hast angefangen mit Karlauern.
Jetzt hören wir aber auch auf mit schlechten Karlauern.
Jetzt wirklich. Ich habe dir auch eine Lieblingsmeldung der Stunde mitgebracht. Und zwar hat das Corona-Jahr, wie man sich natürlich vorstellen kann, die deutschen Brauereien empfindlich getroffen.
Saufen die Leute mehr oder weniger?
Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, mehr.
Ja.
Es ist aber deutlich weniger, weil die nicht mehr in die Kneipe gehen.
Oder weil die zu härterem Stoff greifen vielleicht.
Das kann natürlich auch sein. Aber... es ist, wie das Statistische Bundesamt mitteilte, das sind ja so Meldungen, wo man dann immer kurz schon vor der...
Britische Forscher haben herausgefunden.
Kurz sediert ist, ne? Ja,
ganz kurz.
Wie das Statistische Bundesamt
eine
mitteilte,
Meldung.
Wurden 2020 insgesamt 8,7 Milliarden Liter Bier abgesetzt. Das sind 5,5% oder 508,2 Millionen Liter weniger als im Jahr davor.
Das
also
bezieht
eine
sich,
halbe Milliarde Liter
Bier... Sich auf Hannover oder Norddeutschland? Oder?
Nee, das ist eigentlich nur mein Rheinhaus. Nee, das ist deutschlandweit. Und mir hat sehr gefallen, dass auch drin stand, dass, weil ja nun die Kneipen von einem Tag auf den anderen schließen mussten im März, ja, musste teilweise frische Ware vernichtet werden. Und da habe ich mir gedacht, ich meine, vernichtet wird die immer, oder?
Freiwillige also, werden noch gesucht, oder?
Auch wenn kein Lockdown ist, ne?
Ja.
Geht man noch dahin, um das Bier zu vernichten. Was macht man damit denn sonst?
Ja, aufheben und sammeln jedenfalls nicht.
Nee, ne? Das glaube ich auch.
Ja, ist richtig.
Naja, was war denn, gut, das waren jetzt zwei Lieblingsmeldungen der Stunde, aber.
Ja, der Aufreger dieser Tage ist natürlich der Rassismus-Talk, die letzte Instanz im WDR.
Was war denn da los?
Das war, kurz erzählt war es so, da war ein lockeres Palando über dies und das geplant mit 4 Gästen. Janine Kunze, Miki Beisenherz, Thomas Gottschalk, Jürgen Milski, bekannt als
wer war die erste?
Als Buddy von Slutko in Brick Brother House, dann Schlagersänger und Shopping-TV, Gaming-TV-Verticker. Mhm. Janine Kunze aus Hausmeister Krause.
Ja.
Legendär, ist auch nur knapp 2 Jahrzehnte her der große Erfolg.
Ist das schlimm, wenn ich jetzt sage, dass ich sie nicht kenne?
Nein, das ist nicht schlimm. Und die sollten also nun über diese und jene Themen in einem flockigen Ton sprechen, so schön zum Abend hin.
Ja.
Unter anderem um Rassismus, so ein Thema, was man ja auch kurz vorm Wochenende war gar nicht am Wochenende, war am Sonntag, was man am Sonntagabend so zur Entspannung die nächste Woche rein ja ganz schnell mal abhaken kann. Fünf Weiße sprechen also darüber, ob Rassismus ein Problem ist und kommen zu dem Schluss, nö, ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, wenn man es ein bisschen locker nimmt. Ja, ein bisschen Humor reinbringen, dann geht das schon. Ich habe das jetzt etwas spitzfindig zusammengefasst. Es wurde aber unter anderem mit grünen und roten Karten darüber abgestimmt, ob man zum Beispiel die Frage, wie man zum Beispiel die Frage beantworten würde, das Ende der Zigeunersoße, ist das ein notwendiger Schritt?
Ja.
Und alle vier haben also für das Recht votiert, weiterhin Zigeunerschnitzel und Mohrenkopf sagen zu dürfen. Jetzt ist meine Frage, also Aufschrei natürlich, Shitstorm mit Ansage, obwohl es eine Wiederholung war. Im November hat das noch keiner mitgekriegt. Mhm. Meine Frage ist nicht, dürfen nur paritätisch besetzte Talkrunden über Rassismus sprechen? Meine Frage ist eher, es war nicht nur ein Problem der Besetzung, es war halt auch ein Problem der Durchdringungstiefe. Das Niveau, auf dem dieses sehr komplexe Thema da abgefrühstückt wurde, war sowas von erschreckend. Gottschalk erzählt dann, er hat sich immer als Jimi Hendrix verkleidet und konnte da es nachvollziehen, wie sich Schwarze wohl fühlen müssen.
Und er hat sein Gesicht schwarz geschminkt.
Ja, davon gehe ich aus. Ja.
Nee, hat er gesagt.
Hat er gesagt sogar?
Hat er gesagt. Ja. Und deswegen weiß er jetzt, wie sich Schwarze fühlen.
Und Jürgen Milski sagt dann, oh, früher hat man doch auch und keinen hat es damals gestört. Was ist dann auf einmal mit den Leuten los? Und Janine Kunze sagt, sie als Blondine mit großen Brüsten kennt die Diskriminierung auch und überhaupt. Es ist halt, und das zeigte sich halt daran und auch in den Reaktionen, es ist halt ein verbreiteter Irrtum, nicht nur unter Nicht-Schwarzen wie uns anzunehmen, dass ein Problem, das man nicht am eigenen Leibe spürt, eigentlich überhaupt nicht existieren kann. Das denken aber tatsächlich ja noch erstaunlich viele Menschen, die dann so politische Sensibilität oder die Forderung, sich das bewusst zu machen, praktisch mit punktueller Verspanntheit verwechseln und das übel nehmen. Es ist erstaunlich, mit welchem Zorn und welcher Vehemenz Menschen für sich einfordern, weiterhin Zigeunersoße sagen zu dürfen. Ganz erstaunlich, als ob das Abendland gleich zu kollabiert, wenn man seinen Sprachgebrauch mal überprüft. Mhm. Ne? Ich hab einen Kommentar dazu, hatte ich geschrieben.
Ja.
Und die Reaktionen auf den Kommentar waren kurz zusammengefasst. Erstens, es gibt keinen Rassismus. Zweitens, Weiße nennen es auch Rassismus. Drittens, wir haben früher auch Neger gesagt und keiner hat es gestört. Und viertens, gibt es keine anderen Probleme. Das war im Großen und Ganzen die Reaktion. Und da schreibt bei stern.de Michel Abdullahi, vielleicht sollten wir Migranten uns als Paprikasoße verkleiden, da würden mehr Menschen für uns in die Bresche springen. Das ist ein lustiger, aber auch trauriger Satz.
Ja, aber nochmal, also du sagst, es ist das Problem ist die Durchdringungstiefe, das ist eindeutig so, aber auch die Besetzung ist natürlich ein Problem. Also wer kommt denn im Jahr 2021 bitte in irgendeiner Redaktion oder Programmdirektion auf die Idee, eine Sendung über Rassismus zu machen und zu besetzen und dazu vier Weiße plus den Moderator einzuladen, die dann sagen und dann vor allen Dingen so Sätze sagen, ich kenne doch da aber auch jemanden, der fühlt sich aber auch nicht. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich diskriminiert fühlt, wenn man jetzt das Wort Zigeuner hört.
Ich gebe dir recht. Allerdings war es keine Sendung über Rassismus, sondern es war eine Sendung, in der sozusagen eins von vier oder fünf Themen auch Rassismus war. Ja. Und da ist dann wahrscheinlich einfach keinem aufgefallen, dass das eine Scheißbesetzung ist für das Thema. Es gibt immer auch noch vier andere. Das ist keine Entschuldigung. Sie haben sich ja dann auch zerknirscht gezeigt. Micky Beisenherz twitterte, wenn da vier Kartoffeln sitzen und über Rassismus mit Karten abstimmen, ist im Kern schon mal was falsch. Ja. Recht hat er.
Schön ist auch, wenn da Kartoffeln sitzen und über Soße diskutieren.
Aber davon Zigeuner, Paprika. Soße, genau. Also, kurz gesagt, Besetzung, Tonalität, Dramaturgie, Debattenqualität, ein Vierfach-Flop, würde ich sagen, das ganze Ding. Und es ist ja eigentlich ganz leicht, hat Samira El-Wassil bei Übermedien geschrieben. Sie hat geschrieben, einfach einen klaren Satz, eigentlich ist es ganz leicht, nicht über Menschen sprechen, sondern mit ihnen.
Ja.
So einfach kann das
aber
sein.
Dass wir eben jetzt nach also einem Jahr, also ich meine, man kann sagen, nach wie vielen Jahren Diskussion, aber jetzt speziell kann man noch mal sagen, nach ungefähr einem Dreivierteljahr Black Lives Matter, nach der ganzen Diskussion, die ja auch nach Deutschland gekommen ist, in Deutschland lebende Schwarze gesagt haben, so und so ist unsere Situation, so äußert sich Rassismus, das ist nicht in Ordnung, das stört uns. lass uns das ändern, dass man dann plötzlich sagt, und auch alle vier Teilnehmer, oh, das, da habe ich mir jetzt aber gar keine Gedanken drüber gemacht, oh, das, das wusste ich ja gar nicht. Und sogar einer wie Mickey Beisenherz.
Ich kann nochmal Samira El-Wassil zitieren. Sie sagt, wenn Vertreter einer Mehrheitsgesellschaft über die Bezeichnung und Behandlung Marginalisierter verhandeln, ohne diese zu Wort kommen zu lassen, dann haben die Menschen, um die es geht, nie die Möglichkeit, souverän mitbestimmen zu dürfen. Die Ungerechtigkeiten und Verletzungen bleiben. Und das Einzige, was die noch tun können, sagt sie, mehr Arbeit in Form von unbezahlter Aufklärung oder Duldungsstarre, die man dann als stille Zustimmung gewertet kriegt, oder halt Lautstärke, die dann als Verspanntheit und Unsachlichkeit ausgelegt wird. So oder so, schreibt sie, sie werden medial gefickt. Und recht hat sie. Ist hart, aber fair, muss ich sagen. Das kann man so sagen. Aber ich finde, es ist, wie du sagst, es ist unbegreiflich.
Also es ist unbegreiflich, dass sich tatsächlich da weiße Menschen hinsetzen und sagen, dass, so wie es denn ja auch abgekürzt wird, das M-Wort oder das N-Wort, das
M oder N oder Z-Wort.
Oder Z-Wort, das, die sagen, das N-Wort möchte ich als Schwarzer nicht hören, das beleidigt mich. Und dann setzen sich aber Weiße dahin und sagen, nee, das ist aber gar nicht beleidigend.
Ja.
Also es wird weiterhin von der weißen Mehrheitsgesellschaft darüber beurteilt, was ein schwarzer Mensch diskriminierend
empfinden
darf.
Genau. Und das ist genau das Problem. Und
das ist das Problem. Ja.
Es ist tatsächlich so, ich verstehe, muss ich sagen, an einigen Stellen, nicht an dieser ausdrücklich nicht, aber an einigen Stellen verstehe ich den Unmut darüber, dass man Werke der Weltliteratur jetzt sozusagen alle, haben wir schon mal drüber gesprochen, an den Zeitgeist anpasst oder so. An dieser Stelle ist mehr Sensibilität total nötig. Und es kann sich, das ist einfach Fakt, keiner, der nicht schwarz ist, vorstellen, wie es sich anfühlt, in diesem Land schwarz zu sein. Da kannst du sagen, ich fühle mich auch mal schlecht behandelt, ich werde auch mal nicht für voll genommen. Ja. Es ist nicht zu verstehen. Das müssen wir schlicht und einfach respektieren.
Ja. Und ich finde es auch erschreckend, da gab es ja noch eine Stelle, in der es dann also um die Paprikasoße ging und die alte Bezeichnung. Und dann zitierte Steffen Halaschka den Zentralrat der Sinti und Roma, und die Reaktion der Runde war, als er sagte, Zentralrat der Sinti und Roma, war, es war so ein genervtes
Aufstehen. Die schon wieder,
na klar, jetzt kommt wieder so
ein
anstrengendes Zitat. Ja. Ne? Und das ist, und dann sagte noch Janine Kunze, da sitzen, also über den Zentralrat der Sinti und Roma, da sitzen wahrscheinlich 2-3 Leute, und ich will niemandem zu nahe treten, die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen dann so einen Quatsch an.
Ja, das ist schon...
Das ist schon 2 Tage, das muss man sich ja auch noch vergegenwärtigen, das war 2 Tage die Ausstrahlung, 2 Tage nach dem Gedenktag zur Auschwitz-Befreiung. Und in Auschwitz und in den Konzentrationslager der Nazis sind Sinti und Roma ermordet worden.
Jetzt musst du ganz vorsichtig sein,
ja, es ist,
dass du nicht sagst, alle, die gerne Zigeunersoße sagen, die, von da gibt es eine direkte Verbindung. Da bin ich jetzt ganz vorsichtig, Christian.
Nein. Aber die Sensibilität des Senders,
ja,
eine solche, auch wenn es eine Wiederholung war, innerhalb so einem so kurzen Abstand, so eine Sendung nochmal auszustrahlen, finde ich erschreckend. Und um es nochmal zu sagen, diese Besetzung, auch wenn es da andere Themen noch gab, aber überhaupt Jürgen Milski zu irgendwas einzuladen, Entschuldigung.
Ehrlich gesagt.
Und Janine Kunze zu, also ich meine, das nächste Mal erzählt dann Micky, wie heißt er? Jürgen Milski. Noch was zum Lastenausgleich oder zur Impfsituation in der EU und der Zukunft von Ursula von der Leyen in der Politik, oder ist er jetzt Experte für alles?
Apropos Experte für alles, und Idioten sprechen über die Impfsituation in Deutschland.
Danke, das ist eine super Überleitung.
Ja, oder?
Ja. Ja, bist du schon geimpft?
Ich vereinige mehrere Risikogruppen in mir, bin aber noch nicht geimpft. Und dieser tolle Impfrechner, der überhaupt nicht funktioniert, weil er bei allen das gleiche Ergebnis ausspuckt, sagt, dass ich irgendwann zwischen, ich glaube, August 21 und Sommer 22 würde mein Termin
liegen. Ja, das ist bei mir auch ausgespuckt.
Siehst du, du bist kein gesund.
Naja. Das ist wahrscheinlich auch überall tatsächlich dasselbe. Ja, gab ja ein bisschen Probleme, ne? Und ein bisschen, kann man so sagen, also die angestrebten Impfzahlen wurden nicht ganz erreicht. Es gab Lieferschwierigkeiten.
Und ich denke dann immer, das, was wir aktuell beim Impfen erleben, das kollidiert einfach, schlicht und einfach mit meinen Erwartungen an dieses Land. Das passt einfach nicht zusammen ja. mit dem, was ich erwarte. Ich verstehe, dass man natürlich zu wenig Impfstoff hat und natürlich ist diese Kampagne der Bild-Zeitung auch über Impfversagen auch ganz übel und giftgrün und bigott. Ich kann das nicht ertragen, wenn die Berichterstattung da jedes Mal sozusagen ins Sauerstoffarme abkippt, wenn Julian Reichelt irgendwo eine Ader schwillt. Das ist natürlich schlimm, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht schneller gehen kann. Ich verstehe nicht, wie man in 4 Tagen 100 Milliarden Euro für die Wirtschaft aufbringt und das aber nicht schafft, die paar Impfdosen, die man sich überhaupt gesichert hat, auch zackig zu verimpfen. Ich verstehe es wirklich nicht. Mhm. Ne? Erst hieß es, man wolle allen Deutschen bis zum Sommer ein Angebot machen, dann hieß es, man wolle allen Deutschen im Sommer ein Angebot machen, dann hieß es, man wolle allen Deutschen bis zum Ende des Sommers ein Angebot machen.
Ja, da sind wir jetzt.
Genau. Das ist der Stand jetzt. Ja. Und es ist erst Februar.
Genau.
Ich sag dir, für einen Risikopatienten ist das ein großer Unterschied. Das sind 4 bis 5 Monate Unterschied
ja, in der Aussage. Ja, da sind schon 4 bis 5 Tage, können wir schon den Unterschied machen, leider.
Ja.
Das ist so. Und es hat sich mal wieder eins gezeigt, finde ich, bei der ganzen Debatte. Schuld sind immer die anderen.
Immer.
Und das ist auffällig, dass sich dieses Muster wiederholt, oder?
Du meinst, die EU schiebt den schwarzen Peter den Unternehmen zu. Die Unternehmen sagen, die haben scheiße verhandelt.
Ja.
Die Bundesregierung sagt, es war die EU.
Ja.
Die Medien sagen, die Bundesregierung hätte nicht die EU einschalten sollen, sondern egoistischer denken müssen, ja, nationalistischer denken müssen, früher bestellen müssen, schneller bestellen, konsequenter. Der Bundesgesundheitsminister schiebt es an die Länder. Die Länder schieben es an die Kanzlerin.
Oder
es
an die Kommunen.
Richtig. Ja. Also es gibt eine Menge Player im Spiel sozusagen. Aber keiner übernimmt die Verantwortung dafür, dass da Leute hätten geimpft werden können unter Umständen, die möglicherweise einfach sterben. Und niemand lädt sich diese Verantwortung auf die Schultern.
Ja.
Das ist ja keine Petitesse. Da geht es ja nicht darum, wann irgendwie der neue Tesla rauskommt, sondern es geht verdammt nochmal um Leben und Tod. Israel will bis März 60% seiner Leute impfen. Deutschland will das erst im Spätsommer erreicht haben. Natürlich gibt es dafür Gründe. Israel kleiner, viele junge, weniger alte Menschen, was weiß ich. Israel kriegt, glaube ich, 4 bis 5 Millionen Dosen Impfstoff. Deutschland kriegt ungefähr dasselbe oder 3 bis 4 Millionen, aber es ist natürlich viel größer. Und Israel bezahlt mehr für den Impfstoff. Auch interessant. Mhm. Die zahlen pro Dosis etwa, wo habe ich das hier? 30 US-Dollar für Pfizer-BioNTech und die EU zahlt 18 US-Dollar. Und natürlich hat so ein Unternehmen, wie soll ich sagen?
Finanzielle
Naja, kann man schon sagen. Ne?
Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ich meine, es sind, wenn es denn so stimmt, ich gehe jetzt davon aus, es sind ja Verträge geschlossen worden. Also die Causa AstraZeneca, ne, dass die EU, also das...
Causa AstraZeneca klingt wie so eine mittelalterliche Punkband, so eine Mittelalter-Rockband.
Ja.
Causa AstraZeneca mit so einem Flügellogo, weißt du?
Ja, und dann drumherum stehen so im Publikum ganz viele in so braunen Kutten und trinken Met aus Tontöpfen. Und
trinken Impfstoff aus Tontöpfen. Aus Tontöpfen, genau.
Ja. Nein, aber Lieferschwierigkeiten bei AstraZeneca, sie waren nicht in der Lage, so viel zu liefern, wie ursprünglich beschlossen oder vereinbart. Aber Großbritannien sollte weiterhin aus den beiden britischen Werken beliefert werden.
Ja, das und passt doch alles hinten und vorne nicht zusammen.
Fragt man sich genau.
Hey, das berühmte Best Effort, sozusagen, was steht denn nun wirklich im Vertrag? Und also es gibt eine Menge Leute, die in diesem Kontext keine gute Figur gemacht haben. Und ich kann nur hoffen, dass das dann auch wirklich bei Ende Sommer bleibt und nicht jetzt schon in 4 Wochen wieder irgendein Problem auftritt, wo es dann heißt, ja, bis zum Ende des Jahres soll ein Impfangebot an alle gemacht
werden. Man muss mal sagen, um sich das zu vergegenwärtigen, man kann es nicht oft genug sagen, wir haben im Moment in Deutschland gemessen an der Bevölkerung genauso viele Tote wie die USA. Mhm. Und da haben wir immer gesagt, ach guck mal da.
Wie schlimm das da ist.
Das ist ziemlich schlimm. Und wir haben uns sehr lange im Glanz des doch erfolgreichen ersten Lockdowns und Sommers, trotz der Toten da natürlich auch, aber da hat Deutschland ja tatsächlich eine gute, im Vergleich zu anderen Ländern, eine gute Figur gemacht. Da haben wir uns sehr lange gesonnt in diesem Erfolg und haben verpasst, weiterhin mal auf erfolgreiche Länder zu schauen,
was
die jetzt einiges besser machen.
Was uns zuletzt auch die Sterblichkeitsstatistik kräftig verhagelt hat. Denn diejenigen, die immer sagten, guck doch mal, es gibt gar keine Übersterblichkeit und an irgendwelchen Viren zu sterben, ist ganz normaler Vorgang und so weiter. Dieses Argument habe ich jetzt aus guten Gründen seit mehreren Wochen nicht gehört.
Ja.
Sag mal, Christian.
Ja.
Was glaubst du, welche Zahl ist größer? Die Zahl der möglichen Verläufe einer Schachpartie oder die Zahl der Elektronen im Universum?
Wenn du schon so fragst, würde ich sagen, die Schachpartie.
Richtig, genau. Es gibt 10 hoch 120 Varianten, wie ein Schachspiel verlaufen kann, eine Schachpartie.
Ja.
Das ist eine Null, eine Zahl mit 120 Nullen.
Ja.
Eine sogenannte Vigintillion, habe ich gelernt.
Eine Vigintillion?
Eine Vigintillion. Und die Zahl der Elektronen ist nur eine Tredeziliarde, eine Zahl mit 80 Nullen, also lächerlich im Vergleich.
Ja. Ja. Ist da die Form, wie ich gerne früher Schach gespielt habe, ist der Spielverlauf auch da?
Wie geht das?
Irgendwann das Schachbrett nehmen und wegschmeißen? Ja.
Meistens gerade dann, wenn man merkt, dass man verloren hat. Ne?
Wenn man gerade verliert.
Ja. Schach boomt. Schach boomt wie doof. Und das liegt natürlich an dem Damen-Gambit, an der wunderbaren Serie über Netflix.
Ja.
Das liegt auch an Magnus Carlsen, dem norwegischen Superstar.
Und natürlich auch an Corona, oder?
Und an Corona, denn es ist total irre, dass so ein, also tatsächlich irre, dass so ein 1500 bis 2000 Jahre altes Spiel so geil ins digitale Zeitalter passt. Das kann man so herrlich im Netz spielen und das tun Hunderte von Millionen Menschen. Mhm. Es soll 600 Millionen Schachspieler geben auf der Welt, also mehr als Fußballspieler.
Wie viel ist das?
Das ist eine Zahl mit 7 Nullen.
Ja.
8 Nullen, Entschuldigung, eine Zahl mit 8 Nullen.
Ja. Mir hat vor kurzem eine junge Dame gesagt, verlieren Sie bloß nicht Ihren Schlüssel, wenn Sie hier das Schloss austauschen müssen, also das wird eine tausendstellige Zahl. Ich weiß ja, was ich sagen wollte, aber tausendstellig.
Tausendstellig ist gut.
Also für einen Schlüssel?
Ja, würde ich sagen. Kannst du die Welt von kaufen.
Ich glaube, tausendstellig kannst du, glaube ich, mit die Erde mit 100-Euro-Scheinen auslegen.
Oder? Das ist ja wieder dieses schöne Ding mit dem Schachbrett und dem Herrscher, der sagt sozusagen, ne? Und der sagt, pass auf.
Der Reiskorn,
die Reiskornlegende. Wie heißt das? Ja. Die Reiskornfabel. Ja. Ja. Du musst mich jetzt fragen, Imre, was ist denn eigentlich ein Damengambit?
Imre, was ist denn eigentlich ein warum läuft das jetzt so ab hier, unser Podcast, dass du mir jetzt auch noch sagst, du gibst nicht mal nur die ganzen Antworten,
ach so,
sondern ich da sagst auch noch, was ich fragen soll, aber
Christian.
Ist egal, ich will mich gar nicht streiten mit dir, was mich interessiert, sag mal, was ist denn eigentlich ein Damengambit?
Das ist gut, dass du fragst, Christian, das erkläre ich dir gerne, das ist eine Schacheröffnung, bei der du einen Bauern opferst, um sozusagen strategischen Vorteil zu erhaschen, ne? Du siehst zuerst den Bauern, der vor der Dame steht, das ist ein Damengambit. Es gibt auch ein Königsgambit, dass du, wenn du den Bauern siehst, der vor dem König steht.
Ja, also E2, E4.
Genau.
Das ist König.
Danke. Ja? Das Wort Gambit kommt nämlich aus dem Italienischen.
Ja.
Und es ist sozusagen im Sinne von dare il gambetto, ein Bein stellen.
Ach.
Ja. Und diese Serie, die ich gerade, ich bin mittendrin, ist fantastisch. Also alle Kritiker, alles was Critical Acclaim und so angeht und alle Rekorde in 60 Ländern auf Platz 1 und so, das ist tatsächlich ein fantastisches Ding. Die Geschichte einer jungen Waise, fiktive Geschichte muss man sagen, einer jungen Waise, die Beth Harmon, die amtierende Schachelite herausfordert und in der Welt der Schachprofis für Furore sorgt. Geschrieben von Walter Tevis, dem Autoren von Haie der Großstadt.
Oh, mit hier Paul Newman.
Genau.
Dieser Billardfilm.
Richtig. Also er hat schon wieder
das
praktisch
40 Jahre her.
61 erschienen. Der Film. Und das sind sogar 60 Jahre fast. Nee, genau.
Ja.
Und 70 Jahre. Ach, wie lange ist 61 her, verdammt nochmal?
Naja, 60 Jahre.
Ja, danke.
Aber es gab doch eine Fortsetzung, die ist in den 80er Jahren erschienen, oder?
Okay, das kann sein.
Gab es nicht so mit, wie hieß der denn? Mr. Sloan ist Eric Clapton, aber irgendwie, er hatte so einen Spitznamen mit Fast Eddie.
Fast Eddie.
Fast Eddie.
Ja,
und
genau.
Es gab aber von Haie der Großstadt nochmal einen zweiten Teil. Ich glaube, das war in den 80er Jahren. Wir schweifen ab.
Wir sind abgeschwiffen, genau. Es geht um Schach und Schach ist sozusagen das Spiel der Stunde. Und das hat auch Gründe, denn du kannst es natürlich wunderbar im Lockdown spielen und du kannst dich da auch wunderbar in diese Welt begeben. Und es geht bei Beth Harmon dann auch um Paranoia und Ängste und Süchte und so, genau wie das ja auch bei einigen der großen Schachspieler der Welt war. Bobby Fischer, der dann irgendwann durchgeknallt ist, den Holocaust leugnete und Osama Bin Laden einen Brief geschrieben hat. Wir hatten heute schon zweimal Osama Bin Laden.
Das ist komisch.
Also es geht um Alkohol und Medikamente und es geht vor allem, und das ist das eigentlich das Wichtigste, was ich am spannendsten an der Geschichte finde, es geht um die Erwartungen, unter denen sie steht. Die Erwartungen ihrer Mutter, die Erwartungen des Publikums und vor allem ihre eigenen an sich. Und das ist natürlich eine total tolle Analogie zur Welt, an aber sich.
Ist die Mutter nicht beim Autounfall ums Leben gekommen?
Ja, aber sie war Mathematikerin und hat ein Buch hinterlassen, in dem sich Beth dann sozusagen, in dem Beths, wie soll ich sagen, Interesse an der Logik und an der Systematik und so weiter geweckt wurde. Und irgendwie geht es dann schon auch noch um die Muttererwartung. Ich war bei diesen Weltanalogie sozusagen. Wenn die Könige sich raufen, müssen die Bauern Haare lassen. Dann müssen die Bauern Haare lassen.
Haare
lassen. Da kennst du, mit Haaren ist nicht so dein Thema, Haare. Christian.
Das ist,
ja, hat Peter Rosegger gesagt, noch, um das noch zu vervollständigen.
Ach so, ja, dann haben bei mir, muss ich sagen, die Könige sehr gekämpft.
Ja, die haben wirklich und gewonnen. Beide. Haben beide gewonnen. Der erste Doppelsieg in der Schachgeschichte hat auf deinem Schädel stattgefunden. Ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Und noch ein Zitat zum Schach, lass mich noch ein Zitat sagen von Schopenhauer, der sagte, es ist im Leben wie im Schachspiel. Wir entwerfen einen Plan, dieser bleibt jedoch bedingt durch das, was im Schachspiel dem Gegner im Leben das Schicksal zu tun belieben wird. Ne?
Ja.
Also das ist ja eine Zuflucht in so eine kleine, gesunde Welt, klare, gesunde Welt, die riesig und winzig zugleich ist, kann man sagen.
Das stimmt, aber gesund muss die nicht unbedingt sein, wenn du, ich lese eigentlich jedes Buch immer nur einmal. Es gibt ganz wenige, die ich mehrfach gelesen habe, weil es gibt ja noch so andere viele schöne Bücher, die man lesen muss, finde ich immer. Aber die Schachnovelle habe ich
mehrfach gelesen.
Und da ist das Schachspiel ja nicht so gesund.
Das stimmt, aber es rettet ihm doch am Ende sozusagen eine Zeit lang zumindest vor dem Wahnsinn.
Ja,
das reicht ihm auch, genau. Wenn es ihn auch sozusagen am Ende doch dann in den Wahnsinn selbst zieht, aber eine Zeit lang zumindest.
In Einzelhaft rettet es ihn.
Ne?
Das stimmt.
Es ist schon toll. Ich baue gerade selber Schachbretter.
Ja, hab das ich wollte ich dich noch fragen, weil du sagtest nämlich online. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass also Schachbretter zumindest in den USA mittlerweile wohl ausverkauft sind.
Ach.
Wegen dieses Schachbooms.
Das ist mein Markt, oder was?
Und das ist dein Markt. Und genau, ich habe gesehen oder gehört, du hast ein Schachbrett selbst?
Ja, mehrere schon. Ich habe schon mehrere Schachbretter gebaut. Achso. Ja, und zwar kann man das bei Instagram angucken, wenn man das will. Ich bin da ganz am Anfang. Ich habe schon mehrere gebaut, und zwar mit Intarsien. Also Furniertechnik. Du schneidest praktisch sehr dünne, 0,6 mm dünne Hölzer zu. Ahorn in meinem Fall für die hellen Felder. Und Nussbaum. Und
B-Horn oder für die dunklen.
Genau. Und Nussbaum oder geräucherte Eiche für die dunklen Felder, wobei geräucherte Eiche ein Problem gibt, nämlich wenn du das ganz fein schleifst und ölst, dann sammeln sich die dunklen Fussel von dem geräucherten Baum in den hellen Fasern des Ahorns. Und das ist nicht so toll.
Ja.
Mahagoni kann man auch als dunkles Holz verwenden. Also es sind ganz tolle Intarsienbänder legen, so dass es auch schick aussieht. Sehr fein schleifen und das Ganze auf eine Akazienplatte leimen. Und dann kann man da wirklich ein schönes Schachbrett bauen.
Wie viel hast du jetzt schon gebaut?
3,5.
Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie jetzt schon seit Wochen
die Werbung
Schach spielen wollen und kein Brett mehr kriegen,
nein, das ist ja so schwer zu kriegen,
Schachbrett und Co., dann melden Sie sich einfach bei Imre Grimm.
Sehr gerne.
DM bei Twitter.
Ich nehme auch Wunschhölzer entgegen und baue dann nach Wunsch auch das Schachbrett aus dem Holz, was ihr gerne wollt. Genau.
Ja.
Es ist ein tolles Spiel. Ich bin ganz am Anfang auch als Spieler. Goethe schrieb ein Probierstein des Geistes über Schach.
Goethe so alles geschrieben.
Ja, Goethe hat wirklich über alles was gesagt. Das ist unfassbar.
Wahnsinn, ne?
Über alles, selbst übers Internet und Fernsehen, glaube ich.
Aber ein Probierstein würde ich bei Schach nicht sagen, weil es ist ja meistens Holz, oder?
Und wenn, du denkst wieder nur ans Essen. Er meint das natürlich im geistigen Sinne.
Ach so.
Von allen Seiten ein Problem betrachten, ausprobieren.
Warum kannst du auch ein Probierholz sein? Was ist denn überhaupt ein Probierstein?
Gut, ich sag's lieber mit Richard von Weizsäcker. Ich glaube nicht, dass irgendjemand durch das Schachspielen schon dümmer geworden ist. Gut, es könnte sein, dass du der erste Mensch bist.
Ja.
Also wenn man deinen Kopf anguckt,
Ich hab mit Schachbrettern werfen gelernt.
Ja, siehste.
Ja.
Also es ist ein ganz tolles Spiel. Das muss ich niemandem erklären.
Ja.
Ich wollte noch einen Satz, zum Lobe des Schachs wollte ich noch sagen, dass mir persönlich ganz besonders daran gefällt, dass man sich nicht besiegt, sondern dass man den Gegner in eine Position bringt, aus der heraus er nicht mehr gewinnen kann. Und dass man dann sagt, das Spiel ist zu Ende. Also bevor die eigentliche Niederlage stattgefunden hat, ist das Spiel beendet. Und es ist auch sehr höflich und auch erforderlich beim Schach, den Gegner auf eine missliche Situation hinzuweisen und zu sagen, nicht nur, dass man sagt Schach, Achtung, Achtung, Gefahr, sondern auch sagt, ich würde doch mal nachdenken. Man gewinnt am Ende, gewinnt man vielleicht nicht das Spiel, aber doch den Respekt seines Gegners. Es ist ein
Spiel der eine tolle Welt. Könige.
Ein Spiel, Gentleman. Ja, Schachmatt kommt übrigens tatsächlich von der König ist tot. Matt hat mit Matt nichts zu tun, sondern ist persisch.
Ja, da kommt ja das Spiel auch her.
Ja.
Nicht wahr aus Persien, also richtig. Damals.
Ja, Persien. Ganz genau ist die Quelle nicht.
Vielleicht auch China, man weiß es nicht.
Ist ja im Prinzip aus unserer Sicht.
Also aus unserer Sicht ist zumindest erstmal die gleiche Autobahnauffahrt.
Aus unserer eurozentristischen Weltsicht, die wir nun mal haben, genau. Ja. Schach, also
weißt kann du, wann man übrigens Schach, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen, Schach, weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt 10 Minuten über Schach gesprochen.
Das ist auch gut so.
Und keiner hat es in die Versuchung gekommen, diesen schlimmsten Witz
aller Zeiten zu machen. Nein, tust du nicht. Ich weiß gar nicht, welche Nummer.
Weißt du?
Oh.
Weißt du? Ich sage ihn jetzt auch nicht.
Doch, jetzt musst du ihn sagen.
Nein.
Doch. Pass auf, du sagst ihn jetzt, wir schneiden ihn dann aber raus.
Nein, es ist ja immer, wenn man über Schach redet, dann dauert es normalerweise keine 5 Minuten, bis irgendein Spaßvogel sagt, ich kann nicht so gut Schach, ich habe nicht so viel Glück mit Würfeln.
Ja.
Oder sowas. Also irgendwas kommt immer mit Würfeln. Und ja. Das ist so einer der Witze, wenn es einen Witzeindex geben würde, ist das der erste Witz, den man da drauf verfrachten müsste.
Was ich lange nicht wusste, ist, dass der Satz Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel tatsächlich gar nicht von Lukas Podolski stammt, sondern von Jan Böhmermann in der Podolski-Parodie.
Ach.
Das wusste ich nicht. Ich habe tatsächlich lange geglaubt, so schlecht recherchiere ich Zitate,
dass
das ein Original-Poly-Zitat ist. Also, Verzeihung.
Nee, macht ja nichts. Weißt du, wann man Schach auch spielen kann?
An einem freien Tag?
Ja. Ha! An Feiertagen.
Ja.
Weißt du, was das Problem dieses Jahr ist?
Na?
Die Hälfte, also habe ich zumindest so gelesen, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht nachrecherchiert, aber ich zitiere das jetzt mal, die Hälfte der Feiertage 2021 fallen auf ein Wochenende. Nun muss man mal ehrlich sagen, dass ein Teil der Feiertage auch 2022 auf ein Wochenende fallen wird, zum Beispiel Ostersonntag und Pfingstsonntag, werden höchstwahrscheinlich auch in den Folgejahren, also das muss man da natürlich schon mal rausrechnen. Aber der 1. Mai, Wochenende, der Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, Wochenende, Weihnachten.
Doppel.
24. ist Heiligabend, ist Freitag, 1. Weihnachtstag, Samstag, 2. Weihnachtstag, Sonntag.
Dafür haben sie Geld, ey.
Da, ja, genau.
Also
es ist für Arbeitnehmer ist das kein gutes Jahr. Deswegen fordern jetzt schon Politiker verschiedener Parteien, dass es so Corona-Bonusfeiertage geben soll.
Finde ich super.
Also, dass man sagt, okay, 1. Mai ist jetzt am Wochenende, aber dann machen wir den Montag drauf.
Finde ich gut. Gibt es schon in Belgien, Luxemburg, Großbritannien, dass Feiertage verschoben werden, nachgeholt werden.
Ja.
Und rate, wer dagegen ist.
Der Wirtschaftsminister.
Ja, genau. Und wer noch? Die Arbeitgeber. Wer hätte das gedacht?
Ach.
Ja. Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband in NRW sagt, das ist völlig inakzeptabel, davon halten wir gar nichts, sagte er dem Magazin Captain Obvious. Ja.
Ja.
Warum sagen Lobbyisten eigentlich immer genau das, was man von ihnen erwartet? Warum sagt nicht einer mal was anderes? Stehen die so unter Druck in ihrer Branche, dass die sofort geteert und gefedert werden, wenn die mal was nicht erwarten? Wenn die sozusagen was sagen, was ihnen mittelfristig Sympathien einbringt, statt kurzfristig Profit? Ich verstehe es wirklich nicht. Kann nicht ein Wirtschaftsvogel mal sagen, ich weiß, das kostet uns Geld, und es geht uns auch schlecht und Corona und die Läden und so, aber es haben die Leute auch echt nötig, mal eine Pause zu machen. Ich verstehe es wirklich nicht.
Ja, da sind wir wieder beim Thema, das du vorhin schon kurz angedeutet hast, nämlich es gibt da, glaube ich, finanzielle Interessen.
Ach, das glaube ich nicht, Christian. Nee? Nein, das machen die doch alles nicht für den Profit. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich dachte mal,
Bist du denn grundsätzlich...
Ich habe das bei Lukas Podolski mal gelesen.
Ja, ja, genau, ich hatte auch sowas zugesagt. Goethe übrigens auch, ja.
Goethe hat. Und wen hattest du? Schopenhauer.
Schopenhauer
und die alte Sonnenblume.
Osama Bin Laden, der auch schon zweimal
da auftauchte. Jetzt haben wir schon dreimal.
Verdammt. Sag mal, wie findest du denn den Vorschlag?
Welchen denn?
Ach so. Die Feiertage nachzuholen.
Erstens habe ich das Gefühl, es ist Wahlkampf und es ist Wahljahr und jetzt kommen Politiker mit solchen Vorschlägen um die Ecke.
Das war ja auch nicht die erste Reihe, ne? Muss man sagen, im Spiegel.
Das muss man auch sagen und man muss auch sagen, dass es ja auch nicht das erste Jahr ist, in dem viele Feiertage auf ein Wochenende fallen. Ich finde ehrlich gesagt, wenn tatsächlich diese Pandemie überstanden ist, In welcher Form auch immer das möglich sein wird. Also das Virus wird ja nicht mehr weggehen, aber dass wir möglichst viele Menschen geimpft haben, dass man sagen kann, also es ist so ein halbwegs alltägliches Leben wieder möglich. Wenn dann der Bund sagt oder die Länder sagen, wir machen jetzt mal ein langes Wochenende, sowas wie Zeugnisferien oder so, 2-3 Tage frei und dann kommt das Wochenende oder machen wir noch ein großes Feuerwerk am Brandenburger Tor und sonst, wo man es möchte und keine Ahnung, stellt die, um die Jahresbierleistung wieder zu erhöhen, irgendwo Freibier hin oder ich weiß es nicht, macht einen riesen Feiertag und gibt dann ein paar freie Tage, würde ich das für sinnvoll halten.
Zur Schach-WM vielleicht auch, wenn die wieder normal stattfindet. Es steht ja auch jedem Arbeitgeber frei, das ganz ohne richterlichen oder behördlichen Beschluss seinen fleißigen Mitarbeitern. Ja. Aber gut, wir sind in Niedersachsen, wir sind ja sowieso, wir sind ja Kummer gewohnt, was Feiertage angeht. Wir hatten ja jahrelang 3 weniger als im Süden. Jetzt haben wir den Buß- und Bettag zurück. Es waren wirklich nur 3. Ich habe mal geguckt. Im Moment haben die nördlichen Länder 10 gesetzliche Feiertage. Ja. Die mittleren haben 11 und die südlichen 12. Je weiter du nach Süden kommst, desto mehr machen die Lebeschön. So ist es einfach.
Ja, also diese ganzen, ich fand ja früher immer, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich habe immer die katholischen Mitschüler und Mitschülerinnen beneidet, die bei uns an der Grundschule waren. Also ich bin hier in Niedersachsen aufgewachsen, also protestantisches Kernland. Und die durften immer an den katholischen Feiertagen zu Hause bleiben. Mhm. Das durften wir nicht. Aber die durften an den protestantischen Feiertagen auch zu Hause bleiben, weil natürlich keiner da war. Weil natürlich alle Lehrer und Lehrerinnen natürlich Feiertag hatten. So. Das heißt, die hatten viel, viel mehr.
Ja.
Viel, viel mehr Feiertage. Ja. Und sie hatten einen Religionslehrer. Ich musste ab und zu mal rüber und einen Stuhl holen oder sonst was. Da wurde ich den rübergeschickt. Und der hatte zur Belohnung für richtige Antworten, hatte der so eine Süßigkeitenbox da auf dem Schreibtisch.
So was hatten wir auch nicht. Protestanten und süße Belohnung, das widerspricht dem protestantischen Ethos, dass es überhaupt Zuckerle gibt für irgendwas Geleistetes.
Nein.
Das gibt's doch gar nicht.
Unser Heil
liegt in der Arbeit.
So.
So. Ich glaube aber, möglicherweise brauchen Katholiken auch einfach mehr Freizeit, weil die Kirche mehr Aktivitäten vorsieht. Im Protestantismus ist Ora et Labora oder sind das die Katholiken?
Nein, das war ein Orden, Mann. Das waren, ich glaube, die Franziskaner oder Benediktiner.
Okay, aber das waren jetzt ja auch keine Protestanten.
Also insofern Katholiken, weil es damals noch keine Protestanten gab.
Genau. Also, es ist, glaube ich, ein guter Vorschlag, den du da gemacht hast. Ich unterstütze den Corona-Ferien, wenn sich die Sache beruhigt hat. Sehr schön.
Was machst du denn, wenn dir so richtig kalt ist, ne?
Ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was jetzt
wenn
kommt.
Wenn du so, sagen wir mal, du müsstest jetzt eine 30-minütige Rede dir anhören von einem zukünftigen oder gerade vereidigten Präsidenten und noch ein schönes Gedicht und Lady Gaga zu gucken,
es
sind aber irgendwie sowas.
Es ist kalt. Du hast keine Lust dazu.
Nein, du sitzt da und musst aber irgendwie auch hin und dann setzen sie sich auch noch da mitten auf eine Bühne.
Und
du
alleine
kannst nicht mehr unten hinsetzen, sondern du musst da auch noch da, wo die Fernsehkameras sind.
Och.
Du musst dich da hinsetzen. Was ziehst du an?
Und du musst auch noch dem Typen zuhören, der deinen Job gekriegt hat.
Das kommt auch noch dazu.
Was ziehst du an? Ja, ich würde sagen, Funktionsjacke.
Ja.
OP-Maske und Fäustlinge, oder?
Fäustlinge. Und zwar selbstgestrickte, ne?
Natürlich.
Braune im
Weiß.
Im Norweger-Pulli-Buster.
Natürlich. Also wir sprechen natürlich von Bernie Sanders.
Wunderbar.
Und den Bernie Mittens, die jetzt schon ein paar Tage her sind, aber immer noch populäres Meme. Das geht immer noch rum. Du siehst immer noch Bernie Sanders auf seinem blöden Klappstuhl. Ja. Überall sitzen beim letzten Abendmahl auf diesem Hochhaus Pfosten mit den frühstückenden Arbeitern.
Neben Forrest Gump,
auf
der Bank,
auf dem Thron.
Neben den drei Frauen von Sex and the City und wird fortgesetzt, ne?
Ja, wird fortgesetzt, allerdings ohne. Ich bin nicht so im Film,
Sarah Jessica gesagt. Parker?
Richtig. Und bei Marina Abramovic saß er auch. Das hat mir eigentlich am besten gefallen. The Artist is Present, weißt du noch?
Wo sie
auf dem Stuhl sitzt, vor 10 Jahren im MoMA in New York. Ich war da, aber das führt jetzt zu weit.
Ich war damals da,
ich habe das gesehen.
Ach was.
Ja. Ich habe mich nicht hingesetzt, es war keine Zeit und es war noch zu viel in der Schlange.
Ja.
Aber ich habe das gesehen, tatsächlich.
Ah, schön. Ja.
Das war wirklich sehr beeindruckend, komischerweise. Eine Frau, 2 Stühle, fertig.
Ja, ne?
Ja, Bernie Sanders und dieses, was soll man sagen, diese Handschuhe, dieses Symbol für das andere Amerika, das nicht posche, das nicht protzige, nicht dekadente, das anti Anti-Coole sozusagen. Weißt du, der saß da, weißt du, an was mich das erinnert hat? Diese vier Korsen bei Asterix auf Korsika, die da auf ihrer umgestürzten Säule sitzen und sagen, ist das nicht der kleine Salamix, der da so saß der da, weißt du? Grumpy Schick haben sie geschrieben. Grumpy Schick, und das trifft's total. Ich finde es total schön.
Aber wie cool ist es denn ja doch, dieses Uncoole, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, diese ganzen Konventionen und diese ganzen, ich meine, er hat ja einen Anzug drunter gehabt, ne? Das ist ja nicht so, dass er da jetzt in einer zerlöcherten Jeans hingegangen ist oder so. Aber sich einfach zu sagen, oh ja, warte mal, welche Jacke nehme ich denn? Ja, die ist schön warm, und dann nehme ich noch die selbstgestrickten
Handschuhe,
die sind auch noch gut, dann setze ich mich da hin, dann friere ich wenigstens nicht.
Ja.
Großartig, wie cool und wie individuell in seiner Denkweise muss man denn sein.
Ja, und vor allem in diesem Kontext, wo sie da alle ihre geilste Jacke rausholen und die Tochter von, hilf mir mal.
Was?
Von Joe Biden. Nee, das ist der Sohn von Joe Biden.
Ja.
Die Tochter von, wer hatte denn diese coole Jacke mit den bunten Perlen an, die auch jetzt einen Modelvertrag gekriegt hat? Gut, bitte schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn Sie wissen, wen ich meine oder auch nicht.
Ich hab viel da, aber das ist mir leider.
Jedenfalls ist das so, dass er mal gesagt hat, und das finde ich auch ganz toll, wir machen uns nichts aus Mode in Vermont. Wir kennen uns mit Geld aus.
Ja.
Wir wollen uns nur warm halten. Das ist das, was ihn antreibt. Es ist reiner Zweck. Nackter, reiner Zweck. Keine goldenen Wasserhähne, kein Trump-Getue, kein Melania-Showgirl-Quatsch.
Ja.
Einfach diese schönen Handschuhe von Jen Ellis, Grundschullehrerin, aus recycelten Wollpullis und Vlies aus alten Plastikflaschen, die sie jetzt ja seit einigen Tagen ganz neu im großen Stil vermarktet. Ja. Vermarktet für einen guten Zweck, muss man sagen.
Die hat 13.000 Mails nach der Inauguration bekommen. Und ich möchte auch diese Handschuhe haben. Da hat sie gesagt, Leute, tut mir leid, aber ich bin Lehrerin. Und stricke die auch selbst. Also das wird nichts. Aber dann, jetzt gibt es eine Kooperation mit Vermont Teddybär.
Vermont Teddybär macht das jetzt. Man kann sich die Dinger praktisch bestellen. Ich nehme an, dass die erste Charge schon weg ist.
Also wenn Sie sich einen schönen Feiertag machen wollen in diesem Jahr, bestellen Sie sich einfach bei Vermont Teddybär Fäustlinge von Bernie Sanders. Und bei Imre Grimm Schachbrett
Mit
schönen Holzschachfiguren. Und dann spielen sie mit diesen Fäustlingen Schach.
Richtig.
Und zwar draußen bei 0 Grad. Wenn das alles funktioniert, dann würde ich sagen, haben sie wunderbar diese Podcast-Folge zusammengefasst und in ein kleines individuelles Kunstwerk.
Und sprechen sie dabei
formiert.
Nicht über Rassismus, das können Sie gerne tun, aber nicht beim Schachspielen und nicht einfach so nebenbei, wenn es lustig sein soll. Wie hat Bernie Sanders mal gesagt, schwere Zeiten bringen oft das Beste im Menschen zum Vorschein und wenn es Fäustlinge sind.
Sehr schön.
Damit endet die 12. Ausgabe des Podcasts Staatsexamen. Wir freuen uns ganz doll, wenn Sie in 14 Tagen wieder dabei sind, dann wieder im normalen Zyklus. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Vielen Dank und schreibt doch gerne mal, was euch fehlt, was ihr gerne noch hören möchtet und was euch gut oder nicht gut gefallen hat.
Tschüss.
Darüber freuen wir uns.
Sagen Christian Tietz
und Imre Grimm. Tschüss.
Ciao.